Ja, ich freue mich seit langem mal wieder bei euch sein zu dürfen und mit euch zusammen einzutauchen in meinen Lieblingsbibeltext. Der Predigttext von heute kommt aus dem Buch der Psalmen. Die Psalmen, das ist ja in der Bibel eine Sammlung von insgesamt 150 Liedern und Gebeten zu Gott. Und der bekannteste Psalm davon ist der Psalm 23. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Psalm unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte anspricht und Gott als der vorgestellt wird, der sie stillt. Viele von uns haben den Psalm 23 vielleicht schon mehrfach gehört oder gelesen. Einige kennen ihn vielleicht auswendig, andere kennen ihn vielleicht gar nicht. Weshalb ich euch einladen möchte, den Psalm 23 mal mit mir gemeinsam laut zu lesen. Aber nicht nur laut zu lesen, ich möchte euch einladen, diesen Psalm gemeinsam mit mir zu beten, zu bekennen, wer und wie dieser Gott ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass ihr ihn auswendig kennt. Deshalb habe ich den Text mitgebracht, dass wir ihn nochmal an die Wand geworfen bekommen. Und dann lasst ihn noch einmal laut gemeinsam beten.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße und um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Worte des lebendigen Gottes. Amen. Elisabeth Klein aus der landeskirchlichen Gemeinschaft bei uns in Lüneburg hat den Psalm vor vielen Jahren mal so in ganz eigene Worte gefasst. Und ihre moderne Vision möchte ich uns einmal vorlesen. Und auf der nächsten Folie könnt ihr das dann mitlesen, wie sie diesen Psalm nochmal so in eigene Worte gefasst hat. Wieder eins zurück. Wie ein Kind von seinem Vater werd umsorgt ich von dem Herrn. Er ist mir ein guter Hirte, schaut nach mir und hat mich gern. Gibt mir, was ich brauch zum Leben, stillt den Durst für alle Zeit. Meiner Seele schenkt er Frieden, auf den Wegen mir geleit. Bin am Tiefpunkt meines Daseins und kein Mensch ist für mich da, brauche ich keine Angst zu haben. Herr, denn du bist mir ganz nah. Stärkst mich und gibst mir Vergebung, heilst mein Herz und meinen Leib. Riesig groß ist deine Güte. Alle Zeit ich bei dir bleib. Ich finde das eine so schöne Vertonung von Psalm 23. Und diese Aussage, hier bin am Tiefpunkt meines Daseins und kein Mensch ist für mich da, brauche ich keine Angst zu haben, Herr, denn du bist mir ganz nah. Das ist der Vers, um den es heute gehen soll, der Vers 4, er lautet nach Luther: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten. Für den Psalmdichter scheint eines klar zu sein. Auch wenn wir mit Gott leben und uns damit der Führung Gottes anvertrauen und auch von ihm geführt werden, wie er das hier in Vers 3 bekennt, Erfahrungen der Dunkelheit bleiben uns nicht erspart. Und es stimmt. Unter Tod, unter Trauer, Krankheit, Abschied, Zerbruch, Demütigen, Leid, Erfahrung und Schmerz leiden auch wir Kinder Gottes. und auch alle anderen Nachfolger Jesu. Wir sind von Erfahrungen der Dunkelheit also nicht ausgenommen, denn Krankheit und Depression, Abschied, das sind zum Beispiel drei Dunkelheiten, denen ich mich den letzten Jahren stellen musste. Der bekannte christliche Autor Jörg Albrecht bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, Gott bewahrt zwar unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde das so tröstlich und auch authentisch an unserem christlichen Glauben. Diese Erfahrung mit den dunklen Tälern, die wir alle zu irgendeinem Zeitpunkt mal durchmachen, sie werden in der Bibel nicht ignoriert. Und diese Erfahrung werden auch nicht schön geredet, sondern sie werden vielmehr angesprochen, sie werden ausgesprochen. Es heißt dort nicht, mit Jesus ist alles gut, nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und nirgendwo steht noch, da glaub nur an Jesus und dein Leben wird einfach. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden vielmehr in der Bibel mit der Realität konfrontiert. Und gleichzeitig hütet sich die Bibel davor, schnelle Antworten auf die Frage nach dem Warum oder die Erklärung für den Weg durchs finstere Tal zu geben. Vielmehr wird einfach beschrieben, wir werden sogar darauf vorbereitet, dass auch dunkle Täler Teil unserer Lebensreise sind. Soweit einmal die schlechte Nachricht dieses Textes, die da lautet, finstere Täler sind Teil unseres Lebensweges. Wenn man den Vers 4 jetzt mal wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, dann muss man Luthers finstere Tal eigentlich mit Tal der Todesschatten wiedergeben. Und viele Bibelleser denken hier fälschlicherweise jetzt, dass hier vom Tod oder vom Sterben die Rede ist. Doch das finstere Tal, das Tal der Todesschatten, ist erstmal gar kein Bild für den Tod. Denn das Tal der Todesschatten ist ein tatsächlicher Ort im heutigen Israel. Vielleicht können wir das Bild mal sehen vom Tal der Todesschatten. In Israel trägt eine ganz bestimmte Felsschlucht den Namen Tal des Todesschatten. Es ist ein Stein, eine ganz enge Felsenschlucht und die Sonne trifft nur dann auf den Boden, wenn sie mittags genau senkrecht über der Schlucht steht. Und den Rest der Zeit ist der Boden der Schlucht dunkel. Das finstere Tal, das Tal der Todesschatten, ist also in der Tat ein unheimlicher, ein dunkler, kalter Ort, an dem das Sonnenlicht fehlt. Ein Ort, an dem die meiste Zeit des Tages kein Licht scheint und man sich auch wirklich fürchten kann. Und wir können davon ausgehen, dass der Hirte David, der Autor dieses Psalmes, seine Schafe regelmäßig durch das Tal der Todesschatten trieb, wie viele Hirten in Israel das regelmäßig taten, die zum Winter hin die Herde von den oben gelegenen Weiden in mildere Regionen brachten und dafür führte der Weg auch durch das Tal der Todesschatten. Ein Tal, mit dem David also sehr vertraut war. Und anscheinend war er auch mit den Gefühlen sehr vertraut, die mit dem Weg durch dieses Tal verbunden waren. Doch David hat die folgende Erfahrung gemacht und wanderte ich durchs finstere Tal, also geht es für mich durch diese Felsschlucht, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Oder nach Elisabeth Klein, bin am Tiefpunkt meines Daseins und kein Mensch ist für mich da, brauche ich keine Angst zu haben, Herr, denn du bist mir ganz nah. Auf die schlechte Nachricht, dass das finstere Tal zu unserem Leben gehört, folgen jetzt aber nun, Gott sei gedankt, auch zwei gute Nachrichten. Zunächst einmal ist hier davon die Rede, dass wir durch dieses Tal durchwandern. Glücklicherweise steht hier ja nicht, und ob ich schon endete, oder verendete im finsteren Tal. Es heißt, ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. In diesen Tälern schlagen wir keine Zelte auf. Das finstere Tal ist also etwas, durch das wir hindurchgehen. Das bedeutet, das finstere Tal ist ein Durchgangsstadium, nicht ein Endstadium. Unsere Reise endet dort nicht, auch wenn es sich manchmal mittendrin so anfühlt. Doch die Realität ist, es gibt ein Leben nach dem Tal. Das ist die gute Nachricht. Es gibt immer wieder das Leben nach dem Tal. Wir haben hier also die erste gute Nachricht, die wir hören müssen, bevor wir in ein Tal kommen. Und die wir besonders dann hören müssen, wenn wir gerade durch ein Tal gehen. Es gibt ein Leben nach dem Tal. Und nach dem Tal kommen auch wieder die Wiesen. Wenn der Herr unser Hirte ist, wenn er uns unseren Weg führt, dann haben wir also die Zusage, dass wir nicht im Tal der Todesschatten enden oder verenden werden. Und das ist eine bemerkenswerte Aussage und Hoffnung. Es gibt für die Kinder Gottes immer Licht am Ende des Tunnels. Aber es gibt nicht nur ein Licht am Ende des Tunnels, sondern es gibt noch eine viel schönere Nachricht. Es gibt auch ein Licht im Tunnel. Und das ist die zweite gute Nachricht. Ohne diese zweite gute Nachricht wäre die erste nur ein billiger Trost, eine Vertröstung. Doch es gibt echte Hoffnung. Wir sind im Tal der Todesschatten nicht allein. Und wanderte ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Im Tal bin ich, im Tal bist du nicht alleine. Wir haben den allmächtigen Gott an unserer Seite und er ist alles, was ich brauche, um dieses Tal sicher zu durchschreiten. Dass Gott bei uns ist, macht den zentralen Unterschied. Gott ist mit dir im Tal und mit ihm ist auch sein Trost mit dir im Tal. Ich glaube, die größte Gefahr inmitten von finsteren Tälern besteht darin, dass wir Gott aus den Augen verlieren, weil wir auf die Dinge schauen, die uns beängstigen, die dunkel sind, die kalt sind, die uns Sorgen machen. Wenn wir den Blick auf Gott verlieren, dann sehen wir nur noch die Probleme und dann bekommen wir es mit der Angst zu tun. Und das ist eine Angst, die uns lähmt, die uns einschüchtert, die unsere Fantasie verrückt spielen lässt, was alles passieren kann oder passieren wird. Und so ging es zumindest auch Petrus, der auf dem Wasser laufen konnte, bis er den Blick von Jesus abwandte und auf die Wellen schaute und realisierte, was eigentlich gar nicht möglich ist. Also wenn wir Jesus im Tal aus dem Blick verlieren, dann kommt die Angst. Dann wird alles viel größer und dunkler. Ich möchte ein bisschen von mir persönlich erzählen. Als Familie mussten wir in den letzten Jahren so durch einige Täler hindurch. Ein Teil davon war, als meine Frau vor 3 Jahren ihre Krebsdiagnose erhielt und daraufhin 2-mal operiert werden musste. Der erste Anruf des Arztes mit der Diagnosemitteilung, der war zunächst erstmal gar nicht so schlimm. Uns gesagt wurde, sie operieren, das wird alles gut gehen. Schlimm war für mich der zweite Anruf einige Wochen später, dass Katharina ein zweites Mal operiert werden muss, weil der Krebs angefangen hat zu streuen. Da setzte die Angst ein. Da stand ich unter Schock. Was passiert jetzt? Und wie Gott das manchmal schon alles plant, hatte ich ein paar Tage später eine Sozo-Seelsorge, die ich schon vor Wochen ausgemacht hatte. Und zu Beginn des Sozos, bevor wir in mein Thema anstiegen, wurde ich eingeleitet, Jesus im Gebet zu fragen, Jesus, wo bist du gerade hier im Raum? Kann ich dich hier wahrnehmen? Und ich saß auf meinem Stuhl, ich hatte die Augen geschlossen, und habe Jesus gefragt, Jesus, wo bist du hier im Raum? Kannst du dich mir zeigen? Und plötzlich nahm ich, das war für mich ganz real, so vor meinem inneren Auge war, wo Jesus war im Raum. Und zwar, dass Jesus neben meinem Stuhl kniete und so meine Hand so zwischen seinen beiden Händen festhielt. Mehr sah ich nicht. Nur vor meinem inneren Auge, Jesus kniet neben mir und er hält meine Hand in seinen Händen. Wie gesagt, dieses Bild, diese Erfahrung war total real und sie war für mich so tröstlich. Und an dieser Stelle hätte für mich diese Sozo-Seelsorge auch zu Ende sein können. Denn dass Jesus da ist und dass Jesus meine Hand hält, war für mich der größte Trost, den ich in dem Moment brauchte. Denn in dem Moment wusste ich, was auch immer passiert, wenn Jesus an meiner Seite ist, wenn Jesus meine Hand hält, dann werde ich es schaffen. Egal, wie das mit Katharina ausgehen wird, egal, ob sie diesen Krebs besiegen wird oder nicht, auf einmal inmitten dieser Angst war dieser ganz tiefe Frieden, mit Jesus an meiner Seite werde ich es schaffen, egal was kommt. Und wisst ihr, mehr brauchte ich in diesem Moment gar nicht zu wissen. Für mich war das dieses, und wanderte ich durch finstere Tal, fürchte ich auf einmal kein Unglück mehr, denn du bist ja bei mir. Und wenn du bei mir bist, dann ist dein Trost bei mir. Dann ist deine Kraft, deine Hilfe bei mir. Studien haben gezeigt, dass Kinder, wenn sie Angst haben, zuallererst nach ihren Eltern Ausschau halten. Das habt ihr vielleicht selbst schon mal beobachtet oder euren Enkeln beobachten können. Wenn sie ihre Eltern sehen, dann sinkt sofort der Stresspegel. Wenn sie ihre Eltern aber nicht gleich wahrnehmen, vielleicht hat das auch schon mal, da muss was passiert, der Stresspegel steigt. Wo ist Mama? Wo ist Papa? Und dann weinen sie, dann schreien sie. Und was macht man mit einem Kind, das in Panik gerät? Man nimmt es im Kopf in die Hände und sagt, schau mich an, alles ist gut. Papa ist da, Mama ist da, Oma ist da. Im finsteren Tal müssen wir den Augenkontakt, den Augenblick zu Gott Vater suchen, damit er uns zusprechen kann, schau mich an. Alles ist gut, denn ich bin da, weil er da ist. Ob wir das gerade fühlen oder nicht. An dieser Stelle passiert im Psalm 23 übrigens was ganz Interessantes. Bisher hieß es, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich, er führt mich, er erquickt meine Seele. Doch inmitten der Erfahrung des dunklen Tales wechselt David jetzt plötzlich zum Reden von über Gott hin zum Reden mit Gott. Aus dem Er wird jetzt plötzlich das Du. Denn du bist bei mir. Hier wird es jetzt plötzlich persönlich. Hier wird die Nähe Gottes zum Greifen nah. Eben weil Gott ein persönlicher Gott ist, mit dem wir diese persönliche Beziehung haben können. Gottes Nähe, selbst die Gewissheit der Nähe Gottes reicht aus, um getröstet, zuversichtlich weiter zu gehen. Es heißt hier nicht, ich fürchte kein Unglück, weil ich unantastbar bin, weil mir nichts Schlimmes passieren kann, weil das Tal gar nicht so schlimm ist. Nein, das wäre auch nicht wahr. Das Einzige, was uns im Tal der Todesschatten wirklich Hilfe und Trost sein kann, ist die Zusage Gottes und die Erfahrung, dass er mit uns ist. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als sei Gott weg, er ist immer da. Und im Englischen gibt es dieses wunderbare Wortspiel. Vielleicht kannst du das mal an die Wand werfen, dieses Wortspiel. Manchmal braucht man eine andere Sprache. Genau, und einmal weiter. Genau. Dieses Wortspiel mit dem Wort nowhere, was übersetzt hat, nirgendwo. Die Wahrheit mit nowhere ist, dass das scheinbare nowhere bei Gott zu einem now here verwendet. Wenn man einfach nur den Bindestrich einmal versetzt zu diesem now here, heißt es jetzt hier. Er ist davon. Ich bin nicht da zu dem, doch er ist jetzt hier. Gott ist da. Vielleicht gehst du gerade durch ein Tal, dann möchte ich dich ermutigen, dass now here, dass er ist jetzt gerade hier für dich und deine Situation zu ergreifen und nach Jesus Ausschau zu halten. Denn Jesus, der gute Hirte, er ist bei dir. Du bist nicht allein. Er wacht über dir. Vielleicht geht es für dich demnächst durch ein Tal. Was kann dir dann helfen? Ein paar praktische Tipps möchte ich gerne mitnehmen. Wenn du das nächste Mal durch ein Tal gehst, dann frag doch mal Jesus, wo bist du hier gerade im Raum? Wo bist du in meiner Situation? Das ist übrigens eine Frage, die man auch rückblickend auf dunkle Täler fragen darf. Jesus, wo warst du, als das und das passierte? Und dann schließ mal die Augen und warte. Und sei gespannt, ob Jesus dir nicht zeigt, wo er war. Lass dir zeigen, dass er da war. Ich habe diese Frage in der Seelsorge schon oft Menschen gestellt und die berührendsten Geschichten erlebt, wenn Menschen auf einmal in ihrer Lebensgeschichte Jesus wahrnehmen, wo sie immer dachten, Jesus war nicht da. Wo sie dachten, ich war alleine. Er war nicht da, habe ich im Stich gelassen. Auf einmal zeigt sich Jesus und dass Jesus doch da war, bringt ganz tiefe Heilung. Hat in meinem Leben ganz tiefe Heilung gebracht für Lebenssituationen, wo ich große Schmerzen erlebt habe und gefragt habe, Jesus, wo warst du da? Und auf einmal zeigt Jesus nicht. Das macht das Erlebte nicht rückgängig. Aber die Bewertung des Erlebten verändert sich. Weil auf einmal Trost und Heilung kommt und eine schmerzhafte Erfahrung aus der Vergangenheit Heilung erlebt. Und jetzt kann ich rückblickend sagen, ja, das war eine schlimme Erfahrung. Aber der Schmerz hat sich verändert, das Heilung reinbekommen. Es funktioniert, Jesus möchte, dass wir wissen und erfahren, dass er da ist, dass er da war. Manchmal denken wir Menschen, wenn ich eine Antwort auf das Warum bekomme, dann werde ich Frieden haben. Und meine Erfahrung ist, die Antwort auf das Warum hilft einem oft nicht weiter. Warum hast du das zugelassen? Warum ist das uns das passiert? In der seltensten Situation kriegen wir eine Antwort darauf. und wir fragen Jesus, wo warst du? Dann zeigt sich Jesus, weil er da war. Und weil er uns wissen, was er möchte, ich war da, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir. Also, erster Punkt, frag mal Jesus, wo bist du? Und manchmal braucht es, dass wir dann mal Moment still sind und warten und dem Heiligen Geist Raum geben, uns zu zeigen, wo Jesus ist. Zweiter Aspekt, bleib dran, im Wort Gottes zu lesen, damit Gott dir in seinem Wort persönlich begegnen kann, dass er dir zusprechen kann, dass er für dich da ist, dass er dich erquicken kann, wie es hier im Psalm 23 heißt, du erquickst meine Seele. So oft lese ich in der Bibel und ich spüre, Gott spricht zu mir und ich bin überrascht, weil irgendwie habe ich damit gerechnet, aber irgendwie auch nicht, dass er so rein. Im Augenblick lese ich das durch das erste Samuelbuch und Gott redet so viel durch diese bekannte Geschichte von Samuel und Saul und David und ich bin immer wieder baff, dass ich denke, Jesus, du sprichst so persönlich in meine Lebenssituation und auch im Täler und auch in dem Tal, das ich gerade am Durchschreiten bin. Also bleib dran, im Wort Gottes zu lesen. Gerade dann, wenn es dir schwerfällt, gerade dann, wenn du durch ein Tal gehst, zieh dich nicht vom Wort Gottes zurück, sondern schlag es auf und sag, Jesus, sprich. Ein ganz praktischer Tipp, mach Lobpreismusik an, weil sich dadurch die geistliche Atmosphäre im Raum verändern kann und Entmutigung und Hoffnungslosigkeit weichen muss. Ich habe gerade von Samuel erzählt, die bekannte Geschichte von Saul, der von einem bösen Geist geplagt wird und David macht Lobpreis, was passiert. Die Atmosphäre verändert sich, die geistliche Atmosphäre verändert sich, der böse Geist weicht von Saul, wenn sie Frieden kehrt ein. Mach Lobpreismusik an, laut oder mittellaut, wie immer du es brauchst, dass die Wahrheit, die du hörst, in dein Herz hineinfallen kann. Ein vierter Punkt, such die Gemeinschaft mit anderen Christen, bete zusammen, bete füreinander, erlebe, wie Gott dir im anderen nahe ist. Ich habe als Pastor oft diesen Satz gesagt, wer sich isoliert, der verliert. Wir sind nicht für Isolation geschaffen. Gott stellt uns bewusst in Gemeinschaft, weil wir einander brauchen. Und ich möchte so Mut machen, hab den Mut, dich vor anderen verletzlich zu machen und mitzuteilen, wenn du durch ein Tal gehst. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber hier ist es unser aller Aufgabe, unsere Gemeinde zu einem Ort zu machen, wo Menschen sich verletzlich machen und sich verletzlich zeigen können. Und hier können wir von der Gemeinde in Philippi uns inspirieren lassen, die der Apostel Paulus im Philipperbrief Kapitel 2 so sehr lobt, wenn er schreibt, und jetzt können wir die nächste Folie, genau hier, das Lob der Gemeinde. Da schreibt der Apostel Paulus, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das ist eine Gemeinde, das ist eine geistliche Kultur der Gemeinde, die es Menschen leichter macht, sich verletzlich zu zeigen. Die Hand zu heben und sagen, ihr Lieben, ich gehe gerade durch ein Tal. Ich brauche euch. Gemeinde als sicherer Ort, eine Gemeinschaft, in der man sich verletzlich machen kann, bedeutet, dass wenn jemand durch ein Tal geht und in der Gemeinde, in Gemeinschaft davon berichtet, folgende drei Dinge nicht passieren. Dass vorschnell geurteilt wird nach dem Motto, bist ja selber schuld. Oder, na, hast ja das und das gemacht, jetzt musst du damit klarkommen. Wenn wir vorschnell urteilen. Wenn die Person, die sich öffnet, mit frommen Ratschlägen überfallen wird. Und so fromme Ratschläge können sein, du musst mehr beten, du musst mehr Bibel lesen. Es ist nichts Falsches daran, jemanden zu ermutigen, mehr in der Bibel zu lesen. Wenn sich jemand gerade verletzlich macht, dann ist so ein Ratschlag manchmal auch ein Ratschlag, den man jemanden um die Ohren hat. Also nicht vorschnell urteilen, jemand nicht mit Ratschlägen überfallen und jetzt bitte niemanden mit Bibelversen erschlagen. Die Bibel ist ein dickes Buch, damit kann man Menschen erschlagen. Nach dem Motto, du weißt doch, denk an Römer 12, alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Ein wahrer Bibelvers. Wenn man gerade durch ein Tal geht, dann kann man mit solchem frommen Bibelvers auch erschlagen werden. möchte euch einladen, fragt doch viel mehr nach. Was brauchst du denn jetzt von uns? Möchtest du, und wenn ja, wie möchtest du, dass wir für dich beten? Wie wir mit dir beten? Weil wir eben manchmal braucht jemand einfach nur ein offenes Ohr, um zu erzählen, dass man gerade durch ein Tal geht, dass ihm jemand zuhört. Manchmal braucht jemand einfach nur eine Umarmung, nachdem er gesagt hat, wie es ihm geht. Und manchmal wünscht sich jemand einfach nur ein Gebet, ohne dass ihm jemand noch etwas Schreckliches sagt, wie du musst nur mehr glauben, mehr beten, mehr in der Bibel lesen, dann wird das passieren. Und vielleicht ertappen wir uns da, dass wir manchmal so drauf sind. Weil vieles von dem ist gar nicht falsch. Aber der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie wir es sagen, ist wichtig. Aber was wäre es, wenn jemand offen Teilnis angeht und wir fragen einfach nur, was brauchst du jetzt von uns? Möchtest du, und wenn ja, wie möchtest du, dass wir für dich oder mit dir beten? Lass uns anderen keine weiteren Lasten auflegen, sondern lass uns einander helfen, die Last zu tragen. Und das tun wir, wenn wir einfach nachfragen, was der andere braucht, was sich wünscht. Dann ist es leicht, dass wir die Gemeinschaft suchen und uns voreinander verletzlich zeigen. Ich würde euch gerne nochmal in mein Erleben mit hinein. Nach der Krebserkrankung meiner Frau, nach ihrer Genesung, war ich innerlich und äußerlich total erschöpft. Ich hatte in diesen anderthalb Jahren mich komplett um meine Frau und die Familie gekümmert, parallel 100% oder 120%, wie man es als Pastor macht, in die Gemeinde reingegeben. Und nach diesen anderthalb Jahren war ich körperlich und auch emotional ziemlich erschöpft. Und dann ging es für mich nochmal durch ein Tal. Wir dachten, das Krebstal war schon ein Tal, aber dann ging es nochmal durch ein Tal, nämlich durch ein Tal einer Depression, als die Krankheitsgeschichte anfing aufzuarbeiten. Und ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, in diesem Tal fiel es mir total schwer, Jesus wahrzunehmen. In meiner Depression war es eine völlig neue Erfahrung für mich, dass einem buchstäblich die Kraft zum Glauben fehlen kann. Und das, obwohl man 15 Jahre als Pastor unterwegs ist, macht man auf einmal die Erfahrung, dass in manchen Tälern selbst die Kraft zum Glauben fehlen kann. So was kannte ich bisher gar nicht. Mir fehlte auch die Kraft, in der Bibel zu lesen. Das kannte ich sogar gar nicht. Ich lese gerne in der Bibel. Mir fehlt allerdings nicht die Kraft, mit Gott in Bezug auf meine Situation zu hadern. Aber hadern, das ist ja immerhin auch eine Auseinandersetzung mit Gott. Und deshalb ist es gut, auch mit Gott zu hadern. Und in meinem Hadern habe ich ein Gebet gelernt, oder ich muss sagen, ich habe ein Gebet geschenkt bekommen, was für mich ein ganz großer Trost war. Ich habe es schon mitgebracht. Manchmal war es das einzige Gebet, das ich irgendwie sprechen konnte. Und es hört sich ungefähr so an. Danke, Jesus, dass du einen Weg zu meinem Herzen findest, wo ich gerade nicht den Weg zu deinem Herzen finde. Dein Wort sagt, du bist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und wo ich mich gerade verloren fühle und ich auch nicht bei, dich auch nicht bei mir fühle, darf ich vertrauen, du bist bei mir und du wirst deinen Weg zu meinem Herzen finden, denn ich bin dein. Vielleicht ist das ein Gebet oder sind das Worte, die auch dich durchtragen können, wenn es bei dir durch deine Kleidung nicht viele Worte hat, nicht viele Worte findet, wo einem Kraft fehlt zu beten. Aber dann ist mein fünfter Tipp, in diesen Zeiten vertrau auf den Hirten. In diesen Zeiten kommt es nämlich nicht auf dich an, sondern darauf an, wen du als Hirten hast. Denn du bist nur Schaf. Und als Schaf haben wir einen Hirten, der uns durch die Täler bringt. Und der Hirte findet den Weg zu deinem Herzen. Er hat immer wieder den Weg zu meinem Herzen gefunden. Und daran habe ich mich festgeklammert. Du wirst den Weg zu meinem Herzen finden, weil ich ihn gerade nicht finde. Wisst ihr, unser Gott ist nicht ein Gott, der in Zeiten von Not mit verschränkten Armen da sitzt und wartet, na, mal schauen, ob er heute zu mir kommt. Ob er heute glaubt. Ob er es heute richtig machen kann. Nein, Gott war und ist von Anfang an in unserer Not auf uns zukommender Gott. Der uns sucht. Der uns nachgeht. Der uns findet, wo wir verloren sind. Und darauf durfte ich vertrauen und ich habe das erlebt. Jesus findet mich, er findet auch den Weg zu mir, wie es in diesem alten, schönen Kirchenlied heißt. weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Daran habe ich mich geklammert. Daran klammere ich mich immer wieder. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Und er ist da im Tal. Er hat versprochen und Gott hält sein Wort. Und Gott ist so viel gnädiger, als wir uns das vorstellen können. Wenn wir mal nicht können, dann kann er. Und er kommt. Wenn du gerade durch ein Tal gehst, dann brauchst du nicht zu denken, dass Gott dich straft oder dass er sich von dir zurückgezogen hat. Aber das denken wir doch, oder? Selbst ich denke das manchmal. Da kommt so ein dummer Gedanke. Gott, was habe ich falsch gemacht? Ist das jetzt eine Strafe? So dummes Denken, obwohl ich weiß, Jesus hat doch am Kreuz alle Strafe getragen. Aber so sind wir, dass wir manchmal so denken. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Im Tal steht Gott jetzt zur Seite und er lädt dich ein, ihn und seine Versorgung, seine Führung und Nähe zu erleben. Genau das, wovon Psalm 23 hier so intensiv spricht. Und vielleicht gehst du gerade durch ein Tal, weil Gott dir in besonderer Art und Weise begegnen möchte. Halte deshalb bewusst Ausschau nach ihm und warte auf sein Reden. Denn Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist unser Trost, wenn du dein Leben an Jesus anvertraut hast, wenn du sein Schaf bist, dann ist er dein guter Hirte, der über dir wacht und der dich durchs dunkle Tal führt. Das Schöne ist, das dunkle Tal ist auch das letzte Tal, das wir schreiben, wenn wir sterben. Auch im Tod ist Jesus bei uns. Dann nimmt er noch im Leben unsere Hand und führt uns durch den Tod ins neue Leben bei ihm. Das ist unser Jesus. Und wanderte ich auch durchs finstere Tal, egal wie das aussieht, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Mit Jesus auch das Tal, das du gerade durchschreitest, nicht deine Endstation, sondern höchstens ein Zwischenstopp. Ein Zwischenstopp, auf dem du sogar Jesus erleben kannst, dass sein Licht leuchtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, damit Jesus zu leben und Jesus als Hirten zu haben, ist das Beste, was man erleben kann. Denn durch Täler müssen wir alle. Aber wie gut es wir wissen, im Tal sind wir nicht allein. Und im Tal kommt es auch nicht auf uns drauf an, dass wir es richtig machen. Weil wir einen Hirten haben, der es richtig gemacht hat, der uns an seiner Hand führt und der bei uns ist, bis wir durchs Tal hindurch sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, von ganzem Herzen danke ich dir, dass du ein Gott bist, der sich als guter Hirte vorstellt und der tatsächlich der gute Hirte ist. Danke, dass du mit uns durch die Täler gehst. Danke, dass wir da nicht allein sind. Manchmal fühlt es sich alleine an. Aber Jesus, du bist da. Und du zeigst dich uns. Und in den Tälern dürfen wir dich manchmal auf so besondere Art und Weise erleben, die so kostbar ist, dass wir im Rückblick manche Täler nicht missen wollen. Du weißt, wo Einzelne vielleicht hier im Raum gerade in einem Tal feststecken. Und ich bitte dich, dass sie auch diese Erfahrung machen, dass du da bist und dass du tröstest. Dass sie sich nicht fürchten müssen, dass sie kein Unheil fürchten müssen, weil dein Trost und deine Geborgenheit da ist. Und Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns durch dein Wort auch vorbereitest, dass wir durch Täler gehen. Aber danke, dass wir einen Trost und eine Hoffnung haben, dass wir im Täler nicht alleine sind. Und ich bitte dich für die, die gerade in einem Tal sind, dass sie erleben, wie du sie durch das Tal hindurchführst. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir unsere Zelte im Tal aufschlagen und uns einrichten im Tal. Weil Tal ist nicht etwas, was du als Dauerzustand für uns hast. Du bist bei uns. Und dein Stecken und Stab, die trösten uns. Gott, du bist der Tröster. Heiliger Geist, du bist der Tröster. Und Jesus, wir haben es vorhin gehört, du bist das Licht der Welt. Mit dir wandeln wir in Finsternis, aber wir sind, haben es nicht dunkel um uns, sondern dein Licht leuchtet uns. Dafür danke ich dir. Ich lobe dich, Jesus, dass du